Wir befinden uns mittlerweile im 13. Kapitel des Römerbriefes und damit sind wir mittendrin in dem praktischen Teil, wo Paulus ausführt, wie sich denn das, was wir bisher über das Evangelium gelernt haben, wie sich das denn in unserem Leben als Christen, als Jesusleute umsetzen lassen kann, ja, wie sich das widerspiegelt. Wir haben im letzten Kapitel gelesen und gehört, dass Paulus uns rät, wir sollen in unserem Leben alle Zeit die Barmherzigkeiten Gottes vor Augen haben. Also die Barmherzigkeiten Gottes, seine Gnade, seine Gnadentaten, alles das, was er an uns getan hat, das sollen wir jederzeit vor Augen haben und dann wird es unser Leben beeinflussen, dann wird es unser Leben verändern. Im 12. Kapitel ging es eher darum, jetzt wie sich denn unsere Einstellung im Glauben und unser Leben als Christ in Bezug auf Gott verändert. Ja, Paulus sagt, wenn wir Gottes Gnadentaten vor Augen haben, dann ist eigentlich die einzig logische Konsequenz, dass wir unser Leben Gott ganz hingeben. Und zwar, er sagt, als ein lebendiges Opfer. Und dann sagt er, das ist der vernünftige Gottesdienst. Ja, das haben wir bis ins Kleinste auseinandergenommen, was das bedeutet. Ja, aber Paulus sagt, das ist das einzig Vernünftige, was wir tun können. Ja, wenn man so will, beschreibt Paulus im 12. Kapitel so eine vertikale Ebene von oben nach unten, ja, also unsere Beziehung zu Gott. Im 13. Kapitel, da nimmt er eine andere Ebene, und zwar kann man sagen, das ist eher die horizontale Ebene. Ja, es geht da um unser Leben als Christen in Staat und Gesellschaft. Und Paulus sagt, wenn wir die Gnadentaten Gottes, also das, was Gott an uns getan hat, alle Zeit vor Augen haben, dann verändert das nicht nur unsere Einstellung zu Gott und unseren Bezug zu Gott, sondern verändert das auch unsere Einstellung zu Staat und Gesellschaft, in dem wir leben. Jetzt müssen wir natürlich zuerst mal sagen, wenn Paulus von Staat und von Regierung spricht, dann hat er da kein demokratisch gewähltes Parlament vor Augen. Ja, mit den Abgeordneten, die das Volk selber wählt und die dann das Volk vertreten. Ja, Staat, Regierung, Obrigkeit, Autorität, das heißt im antiken Kontext eigentlich eher, da steht eine Person an der Spitze eines Staates und die regiert mehr oder weniger als Alleinherrscher und autokratisch. Auch wenn wir hier bei uns eine andere Regierungsform haben, finden wir aber trotzdem interessante Hinweise und interessante Darlegungen darüber, wie wir denn unser Leben als Christen in Staat und Gesellschaft sehen können. Wir steigen gleich ein in den Text und zwar bei Römer Kapitel 13 ab Vers 1. Wir lesen. Paulus sagt: Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten, denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Paulus sagt ganz schlicht, dass wir als Christen uns der Obrigkeit, der Regierung, der Staatsgewalt, dass wir sie uns unterordnen sollen, ja, dass wir ihr untertan sein sollen. Das bedeutet, dass wir das, was Staat und Regierung, was die festsetzen an Gesetzen, dass wir die befolgen sollen und dass wir der Obrigkeit Gehorsam leisten sollen. Und Paulus nennt drei Gründe dafür, warum wir das tun sollten. Erstens, weil es richtig ist. Ja, für uns als Christen ist es richtig, dass wir der Obrigkeit, der Autorität eines Staates, einer Regierung, dass wir ihr gehorchen. Warum? Weil Paulus der Meinung ist, dass es keine Obrigkeit, keine Regierung gibt, die nicht von Gott eingesetzt wäre. Jede Regierung ist von Gott eingesetzt und darum ist es richtig, dass wir ihr gehorsam sind. Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, wenn wir einer Regierung ungehorsam sind, dann ist es so, als wenn wir Gott ungehorsam. Denn Gott hat nicht nur die Regierung eingesetzt, sondern es kann sogar so weit gehen, dass Gott einzelne Menschen, die Regierung eines Landes, eines Staates innehaben, dass Gott diese Menschen sogar gebraucht, um seinen Plan auszuführen. Wir haben in der Bibel dafür zahlreiche Beispiele. Wir lesen zum Beispiel im Buch Daniel im 4. Kapitel, Vers 14, dass da steht, Gott hat Gewalt über die Königreiche der Erde und er gibt die Macht, wem er will. Ja, auch in der Bibel gibt es zahlreiche Beispiele dafür, dass Gott selbst Herrscher, die nicht den Gott Israels verehren, dass er trotzdem diese Herrscher gebraucht für seinen Plan. Also, weil Gott Obrigkeit einsetzt und weil er bestimmte Menschen gebraucht, selbst Menschen, die nicht an ihn glauben, um seinen Plan auszuführen, deshalb ist es richtig, einer Regierung gehorsam zu sein. Zweitens ist es nicht nur richtig, sondern es ist auch klug. Ja, du willst doch in Frieden leben. Ja, du willst dein Leben führen im Frieden und ohne Furcht. Und darum ist es gut, dass es eine Regierung gibt. Denn die Regierung, die garantiert durch ihre Gesetze, dass das Leben einer Gesellschaft funktioniert. Ja, der menschliche Egoismus alleine, ja, wenn er freie Hand hätte, der würde ein friedvolles Leben von Menschen innerhalb einer Gesellschaft verhindern. Und es ist gut, dass der menschliche Egoismus eingeschränkt wird durch Gesetze und Regeln, die der Staat gibt. Ja, es ist klug. Es ist nicht nur richtig und es ist klug. Der dritte Punkt, warum wir der Gesellschaft gehorsam sein sollten, ist, es ist auch fair. Ja? Die Regierung, die macht ihren Job und die Regierung, die gibt und die garantiert uns Frieden und Sicherheit, zumindest sollte sie das. Und darum ist es fair, ihr Gehorsam zu leisten und sie auch zu unterstützen. Wie wir die Regierung unterstützen, das schreibt Paulus dann in Vers 7, er sagt, so gibt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Das erinnert uns natürlich an ein Wort Jesu, ja, wo er sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Ja, es ist also richtig, dass wir einer Regierung, die ihren Job macht, dass wir das unsere dazu leisten, indem wir sie unterstützen und indem wir Steuern zahlen. Kleine Randbemerkung, ist interessant, dass Paulus aufzählt, was wir als Christen schuldig sind. Ja, wir sollen Steuer geben, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Ist interessant, dass Paulus hier in dieser Aufzählung nicht den Zehnten erwähnt. Ja, der Zehnte, der vielen von uns so wichtig ist, wo er sagt, es gebührt eigentlich, dass wir der Gemeinde den Zehnten geben. Wir sollten vor Augen haben, dass der Zehnte in in den frühen Gemeinden eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Ja, Paulus erwähnt den Zehnten so gut wie überhaupt nicht. Der Zehnte war eine Einrichtung, um im alten Israel die Theokratie zu finanzieren. Ja, wo Gott an oberster Stelle steht, praktisch als Herrscher, und dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die dem Herrscher, in diesem Fall Gott, dienen. Der Zehnte, der war niemals eine freiwillige Abgabe, ja, sondern der Zehnte, der war ein Pflichtanteil, den jeder zu zahlen hatte, um die Regierung zu finanzieren. So, die Christen der frühen Gemeinde, die leben nicht mehr in dieser Regierungsform des alten Bundes, des alten Israels, also hat der Zehnte in dem Sinne auch keine Bedeutung mehr. Was an Stelle des Zehnten dann getreten ist, ist die Steuer. Ja, Christen sind nicht mehr verpflichtet, den Zehnten zu zahlen, sondern die Steuer an die Regierung. Das nur als Randbemerkung über den Zehnten und seine Bedeutung könnte man an einer anderen Stelle eine ganz eigene Predigt halten. Ja, Paulus sagt, wir schulden dem Staat, dass wir Steuern zahlen, und dann erweitert er das praktisch, indem er nicht nur auf die Regierung, sondern auf die gesamte Gesellschaft. Ja, wir sollen auch dem die Furcht geben, dem die Furcht gebührt. Mit Furcht, anstelle von Furcht kann man auch Respekt oder Hochachtung sagen. Ja, und Ehre, dem die Ehre gebührt. Es soll ein Zeichen sein von uns Christen, die in einer Gesellschaft leben, dass wir der Regierung mit Hochachtung und Höflichkeit entgegentreten. Aber nicht nur da, sondern es sollte auch in jedem Bereich des gesellschaftlichen Lebens, so in unseren Vereinen und in unseren Gruppen, da sollten wir eigentlich dafür bekannt sein, das Gute zu tun. Um das tun zu können, da sagt Paulus, Also die Hauptsache, die wir unseren Mitmenschen schulden, sagt er, das ist in erster Linie die Liebe. Paulus sagt in Vers 8, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Was vorhin so den Eindruck erweckt hat, als würde Paulus hier ein völlig neues Thema aufmachen, ist eigentlich überhaupt kein neues Thema, sondern es steht direkt am Anschluss der Ausführung, wie wir Christen uns gegenüber dem Staat verhalten sollten. Und ab Vers 8, das hat tatsächlich auch damit zu tun. Denn Paulus sagt ja, der Gehorsam gegenüber der Regierung ist gleich dem Gehorsam gegenüber Gott, weil die Regierung ja von Gott eingesetzt ist. So, Gehorsam gegenüber Gott heißt in erster Linie seine Gebote erfüllen. Jetzt kennen wir aus der Bibel auch die Situation, dass Jesus einmal gefragt wurde, was ist denn das höchste Gebot? Und Jesus sagt, das höchste Gebot ist, Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller Kraft und mit all unseren Gedanken. Und dann den Nächsten lieben wie sich selbst. Also Paulus sagt, es sind Gehorsam und Liebe sind nicht zwei unterschiedliche Dinge. Ja, genauso wie Gesetz und Liebe nicht zwei unterschiedliche Dinge sind. So, Gehorsam ist Liebe. Wenn wir Gehorsam in der rechten Sinne, im rechten Sinne tun, dann tun wir das aus Liebe. Es gibt einen sehr bekannten großen Kirchenvater, der den christlichen Glauben durch seine Werke sehr geprägt hat, und das ist der Bischof Augustinus von Hippo, hat am Ende des 4. Jahrhunderts, Anfang des 5. Jahrhunderts gelebt, und von ihm ist ein sehr provokanter Satz überliefert, nämlich er sagt: Liebe und dann tu, was du willst. Ja, liebe und das tu und dann tu, was du willst. Dieser Satz, der könnte auch sehr missbräuchlich benutzt werden. Da könnte man ja sagen, okay, also ist eigentlich egal, was du tust, Hauptsache du tust es aus Liebe. Ja, das ist aber nicht gemeint. Sondern wenn Augustinus dies sagt, dann meint er eigentlich, wenn wir das Gebot der Liebe in voller Konsequenz gebrauchen, ja, also wenn wir tatsächlich Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all unseren Gedanken, mit all unserer Kraft, dann ist das, was wir letztendlich tun, genau das, was Gott eigentlich gut findet. Ja, dann gehorchen wir Gottes Geboten, dann sind wir Gott gehorsam, ganz von allein. Um das zu tun, um so zu leben, da müssen wir, wie Paulus sagt, wissen, in welcher Zeit wir leben. Paulus sagt ab Vers 11, und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Wenn Paulus sagt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, dann meint das natürlich nicht den Schlaf am Ende der Nacht, wenn wir aufstehen, sondern Schlaf ist vielmehr gemeint, das ist so eine Art Trägheit oder Gleichgültigkeit gegenüber den Dingen Gottes. Ja, dass wir die ablegen sollen. Und er sagt, unser Heil ist jetzt näher zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Es ist eigentlich so wirklich, wirklich wunderbar und wahr, dass eigentlich jeder neue Tag, den wir erleben dürfen, dass das eigentlich ein Tag näher ist hin zu Gott oder näher an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Kannst du das wirklich mal dir vorstellen? So, wenn du abends ins Bett gehst und hast diesen Tag vollbracht, dann kannst du wirklich sagen, ja, das ist wieder ein Tag näher an Gott. Was Paulus damit sagen will, ist, wir sollen uns bei allem, was wir tun, eigentlich immer vor Augen halten, dass diese Welt vergänglich ist. Selbst Menschen, die nicht an Jesus glauben, die wissen, dass die Dinge dieser Welt vergänglich sind. Wenn einer mal an der Schwelle des Todes gestanden ist und dann dem Tod ja quasi von der Schippe gesprungen ist, da bei vielen Menschen, da weißt du, dass sie plötzlich ihre Prioritäten, dass sie die neu ordnen. Paulus sagt ab Vers 12, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Nacht, das ist quasi die Zeit, in der noch das Böse herrscht, das Böse regiert. Und der Tag, der nahe herbeigekommen ist, das ist der Tag der Wiederkunft Christi. Christus ist gekommen, um die Werke des Bösen zu vernichten. Und darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Waffen des Lichts, das ist, wenn man so will, die praktische Gerechtigkeit. Ja, also die Gerechtigkeit tun, das Richtige tun. Und Paulus sagt, Vers 13, lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht fressen und saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht, ahnt den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. All das zusammengenommen wenn wir das bedenken, was ist dann die Art, wie wir Christen in einem Staat und in einer Gesellschaft leben sollten? Als Beispiel, als biblisches Beispiel dafür können wir den Propheten Jeremia nehmen. Wir haben einen Vers von Jeremia draußen in unserem Flur hängen. Vielleicht hängt er schon so lange da, dass wir den eigentlich kaum mehr beachten. Aber dieser Vers ist eigentlich sozusagen die Anordnung, wie wir in unserer Stadt, in unserer Region, in unserem Land leben wollen. Jeremia sagt da, tut der Stadt Bestes. Ja, achtet darauf, dass es der Stadt gut geht. Die Situation, in der Jeremia diesen Rat gibt, ist ja folgendes. Jerusalem wird von der Macht der Babylonier erobert, Jerusalem wird zerstört und die Israeliten werden in die Gefangenschaft, in das Exil nach Babylon verschleppt, wo sie jetzt leben müssen. Und Jeremia sagt, okay, also die Umgebung, in der ihr da jetzt lebt, die ist böse und ihr sollt davor auch nicht die Augen verschließen und ihr sollt auch keine Kompromisse eingehen, aber ihr sollt trotzdem dafür sorgen, dass es der Stadt gut geht, weil wenn es der Stadt gut geht, dann geht es auch euch gut. Die Idee dahinter ist, dass wir dazu aufgerufen sind, das Böse durch das Gute zu besiegen. Und auch, dass wenn wir in einem Land leben und wir sehen da viele Dinge, die uns nicht gefallen, die wir als böse ansehen, dann können wir, indem wir uns gut mit der Regierung stellen, indem wir dort so gut wie möglich kooperieren, da können wir das Schlechte durch das Gute besiegen. Wir müssen dabei nur aufpassen, dass wir nicht in zwei Extreme verfallen. Ja, das eine Extrem kann sein, dass wir uns, also wir leben jetzt in einer Stadt oder in einer bestimmten Region oder in einem Land und das eine Extrem, was wir dann tun könnten, ist, wir ziehen uns so zurück in so eine geschützte Blase der Gläubigen. Ja, wir können sagen, also alles umherum ist böse, ja, und wir ziehen uns jetzt zurück so in unsere eigene Blase und da bleiben wir dann und dann gucken, dass wir mit den anderen keinen Kontakt haben. Das andere Extrem, was wir tun könnten, ist, dass wir unsere eigenen Ideale aufweichen und dass wir uns zu sehr an eine Regierung anpassen. Wir dienen unserer Stadt oder unserer Region oder unserem Land nicht, indem wir das, was Gott uns gebietet, dass wir das irgendwie aufweichen, sondern gerade umgekehrt. Wir dienen unserer Stadt am besten, indem wir Gott gehorsam sind, indem wir seine Gebote halten. Und dann gibt Paulus noch ein sehr schönes Bild. Er sagt, dass wir Jesus Christus anziehen sollen, quasi wie ein Gewand im Vers 14. Wir haben das auch schon mal im 6. Kapitel im Römerbrief gehört, dass wir quasi schon Jesus Christus angezogen haben. Aber der Punkt ist, wenn wir Jesus tragen als Gewand, dann sollten wir uns auch so verhalten. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal ein festliches Gewand angehabt hast. So die Männer, wann ihr das letzte Mal einen schicken Anzug angehabt habt oder vielleicht sogar einen Frack oder die Frauen, ja, wann du mal das letzte Mal ein schickes Abendkleid angehabt hast. Ja, wenn du so eine festliche Kleidung trägst, dann beeinflusst das dein Verhalten und auch wie du dich bewegst. Ja, dann stehst du vor dem Spiegel und da schaust du, wie das an dir ansieht. Und wenn du, die Damen wissen, wenn man ein langes Kleid hat, dann kann man nur in einer bestimmten Art laufen. Ja, da kann man nicht irgendwie die Treppen raufrennen. So, ja, nein, da muss man sich dementsprechend bewegen. Da muss man schreiten. Ja, da geht man ganz anders. So, wenn du ja, ein festliches Gewand trägst und du bewegst dich darin aber genauso, als wenn du noch deine Jogginghose zu Hause anhättest, ja, dann machst du dich lächerlich, ja, oder du ruinierst vielleicht dein Gewand, ja. Deshalb sei dir bewusst bei allem, was du tust, so wie du dich verhältst, so wie du dich bewegst in der Gesellschaft, ja, du trägst Jesus Christus als Kleid. Und je mehr du dir das bewusst wirst, desto mehr ändert das auch, ja, so wie du dich bewegst und wie du dich verhältst. Paulus sagt, bei allem eigentlich, was wir tun, da sollten wir uns klar werden, wer wir sind und, ja, wen wir an uns tragen. Das Lob-Musikteam kann schon mal nach vorn kommen. Und bei allem, was wir jetzt gehört haben, möchte ich das auch nochmal wieder in einer kleinen Meditation vertiefen. Und zwar, wenn wir das ernst nehmen, dass Paulus sagt, dass jede Regierung, jede Obrigkeit von Gott eingesetzt ist und dass wir ihr Gehorsam leisten sollten, wobei natürlich auch gesagt hat, der Gehorsam gegenüber dem Staat hat seine Grenzen. Ja? Paulus sagt ja auch, die Regierung, der Staat, die Obrigkeit ist Gottes Dienerin. Also eine Dienerin, die muss sich selber im Rahmen von Gottes Geboten bewegen. Aber letztendlich ist jede Regierung eingesetzt von Gott und tatsächlich gebraucht Gott auch Politiker, um seine Pläne durchzusetzen. Jetzt kannst du dir mal Folgendes überlegen. Welcher Politiker oder welche Politiker geht dir denn gerade so richtig gegen den Strich? Also wer zum Beispiel ist es so in unserer Bundesregierung, wo du sagst, der gehört eigentlich gar nicht daher. Ja, der müsste eigentlich seinen Stuhl räumen. Und jetzt nimm mal diesen konkreten Mann oder diese konkrete Frau, gegen die du innerlich einen Groll hegst, wenn du sie nur siehst, irgendwie im Fernsehen oder ein Bild von ihr in der Zeitung siehst. Und jetzt machen wir Folgendes, jetzt bete mal ganz konkret für diese Person. Ja, wir Christen, wir sind dazu aufgerufen, einen Unterschied zu machen. Und Hass und Schmähungen bekommen Politiker an allen Enden. Was sie aber selten bekommen, das ist Gebet. Also nochmal, nimm mal diese eine konkrete Person, den Mann oder die Frau in der Regierung, gegen die du innerlich grollst, und jetzt sprich mal ein Gebet für diese Person. Und als Nächstes kannst du dir mal die Frage stellen, wo bist du ganz persönlich ein Segen für den Ort, für die Stadt, in der du lebst? Und wo bist du als Teil einer Gemeinde? Wo ist deine Gemeinde, in der du bist, ein Segen? Ob du oder ob deine Gemeinde tatsächlich ein Segen ist, das kannst du auch feststellen, indem du mal die Frage umdrehst. Weil, stell dir vor, wenn es deine Gemeinde von heute auf morgen nicht mehr geben würde, wer hier zum Beispiel in Meßkirch, wer würde das merken? Wer würde diese Gemeinde vermissen? Wenn du zu der Antwort kommst, naja, also so richtig vermissen würden uns vielleicht die wenigsten, dann kannst du dich ja nochmal fragen, okay, aber was kann ich denn konkret tun, damit ich und meine Gemeinde, dass die hier einen Unterschied machen an diesem Ort? Sondern als letzter Punkt, nimm nochmal das Bild, das Paulus in Vers 14 sagt, dass du Jesus Christus als Gewand angezogen hast. Dass du Jesus Christus wie einen Anzug oder wie einen Kleid trägst. Und was macht das für dich ab heute für einen Unterschied? Wie du dich bewegst, wie du dich verhältst, wie du sprichst. Wie du dich einsetzt für deine Stadt, für deine Region. Nochmal die Grundlage all dessen, was wir tun und wie wir uns verhalten, auch in unserem gegenüber dem Staat und wie die gegenüber unserer Gesellschaft, ist immer das, was Paulus uns schon im 12. Kapitel gesagt hat, dass wir alle Zeit die Gnadentaten Gottes vor Augen haben sollen. Also alle Zeit auf das schauen, was Gott für uns getan hat.